Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in zwei Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Liebe Leute, herzlich willkommen zur großen Jubiläumsfolge 153. Wichtig ist auf dem Platz. Wir haben eben festgestellt, dass wir einfach Folge 150 straight up übergangen sind. Das große Jubiläum. Wir hätten hier Sektkorken knallen lassen können. Haben wir nicht gemacht. Ich habe die feine Ausrede. Ich bin der Neue hier in der Runde. Und wie ihr mal wieder hört, sonst macht Nico das Intro. Heute ist er leider privat verhindert. Dafür an meiner Seite die anderen beiden kongenialen Partner. Peter, heute wahrscheinlich eher wieder mit medium guter Laune. Und Pillow, moin in die Runde. Wie geht's euch?
Grüezi miteinander.
Schönen guten Tag.
Und letzte Mal, als ich das Intro gemacht habe, haben wir es vergessen. Natürlich auch an unserer Seite, wie immer, unser wunderbarer Partner.
EA Sports. It's in the game.
Und es gibt eine Menge zu besprechen. Der letzte Bundesligaspieltag stand an. Nicht nur in der Bundesliga, auch in anderen Ligen, aber natürlich, weiß ich nicht, wollen wir direkt reingehen, Peter, in deinen Pain oder?
Ja, ich erzähle von meinem Samstag. Also, am vergangenen Wochenende ist der 1. FC Köln zum 7. Mal innerhalb von 26 Jahren abgestiegen. Durch die 1:4 Auswärtsniederlage in Heidenheim und parallel dazu stattfindend auch noch der Sieg von Union Berlin. Ja, war dann wirklich klar, es geht runter in die zweite Liga nach einer sportlich durchwachsenen Saison. Und ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge schon angekündigt, war nicht mit in Heidenheim. Ich habe tatsächlich, muss auch sagen, die Tage davor war ich persönlich jetzt wieder sehr, wirklich noch optimistisch. Oder euphorisch, habe mich so ein bisschen gefreut auf den Tag und war dann absurderweise noch in Aachen spontan und habe mir auf dem Tivoli das letzte Heimspiel angeguckt von Alemannia Aachen. Bin dann in der Halbzeit raus, sehr unmoralisch, ich weiß, denn es wurde die Meisterschale übergeben und bin dann nach Hause gedüst und habe dann mit meinen Eltern Konferenz geguckt in der Heimat. Und auch die waren angespannt, haben mitgefiebert und
Du hast Konferenz geguckt und nicht Köln-Einzelspiel?
Nee, sorry, ich habe Konferenz gesagt, nee, ich habe Einzelspiel geguckt. Okay. Ich wollte sagen, ich habe alle Spiele verfolgt, so. Ja. Wie du das nochmal richtig stellst.
Was ja dann auch egal
es
war.
Es gab die kurze Diskussion mit meinen Eltern, das so viel muss ich an der Stelle sagen, aber hatten dann noch alle volles Verständnis. Und genau, leider war es dann ja der abgefälschte Schuss von Jeff Chabot, der schnell das 1:0 eingeläutet hat und dann sind wir nicht mehr so wirklich ins Spiel gekommen und genau, parallel lief eben das andere Spiel auch gegen uns, von daher wirklich dann doppelt hat es nicht geklappt, wie es hätte klappen müssen, ne? Wir hätten eben gewinnen müssen, Union hätte verlieren müssen, dann eben auch noch die Tordifferenz wäre ins Spiel kommen und ja, somit war dann klar am Samstagnachmittag, dass ich in der folgenden Saison mir viele Zweitligastadien angucken werden kann und ja, darf. Von daher, ja, jetzt sind aber auch erstmal so, ne, es geht auch relativ schnell. Spieler sind im Urlaub, jetzt beginnt die Zeit, in der geplant wird. Jetzt eben auch alles ein bisschen früher, ne? 2.8. geht's los und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Saisonopener dann direkt gegen Schalke sein wird. Oder gegen den HSV.
Ja, also sichere Sache auch auswärts. Also der Eröffnungsspiel auf dem Freitagabend wird HSV-Köln gegen Schalke sein, bin ich mir 100% sicher. Und von mir auch nochmal kurz irgendwie ein, zwei Sätze dazu. Jetzt, ja, bist du da ja auch beruflich gebunden und so. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin gar kein Kölner, da habe ich mal richtig angepisst, von wie die sich da präsentiert haben, Alter, ganz ehrlich, ne? Also ja, ich habe mir in den Tagen davor, ich weiß nicht, ob ich mir da zu sehr schön gerechnet habe, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, umso klarer war das für mich, dass Freiburg auf jeden Fall nicht verlieren wird, also das Spiel gewinnen wird im letzten Auftritt von Streich, hat ja auch noch was mit Europa zu tun. Und dass Köln sich da den Arsch aufreißen wird in Heidenheim. Jetzt gut, hätte Köln 10-0 gewonnen, hätte auch nichts genützt, so wissen wir jetzt mittlerweile alle. Aber da stand da 30 Minuten 3-0 so. Und ich finde, so kannst du dich dann einfach nicht im Do-or-Die, letzte Chance, alles oder nicht Spiel, kannst du dich nicht so präsentieren. Und dann bist du halt über 34 Spiele gesehen, dann am Ende halt auch leider, wenn mir das so ein bisschen leid tut, ein verdienter Absteiger. Und das ist schon die ganze Story. Die gute Nachricht für mich ist so ein bisschen, Peter, du kümmerst dich um Karten für das Spiel in Köln, ich kümmere mich um Karten für das Spiel auf Schalke und dann
machen wir so.
Ja, komme ich auch mal wieder ein bisschen unter der Leute. Das ist so mein persönlicher Benefit daraus. Ich freue mich natürlich auch auf die Spiele, aber ja, er hätte mir da einen ganz, ganz anderen Auftritt von Köln gewünscht. Kann ja trotzdem schief gehen am Ende, aber das war nichts. Wohl wissend, dass du da nichts für kannst, Peter, denn ich war schon still. Der kriegst du gerade voll auf die Fresse. Ja, scheiß Köln, was soll das überhaupt? Ne? Also da hast du natürlich gar keine Aktien drin, aber ich habe mir da was ganz, ganz anderes gewünscht.
Hundertprozentig. Also das muss man ja wirklich auch rauslassen, ne? Also ich habe mir die Konferenz angeguckt und ich war wirklich auch stocksauer, weil, ne, wie du sagst, es war letztendlich egal, aber wenn du am letzten Spieltag, und wir haben ja selber schon gesagt, wie die überhaupt diese Möglichkeit noch bekommen haben, im Rennen zu sein, war ja schon vogelwild und absurd genug, und dass sie dann die allerletzte Chance nach 30 Minuten oder 40 Minuten 3-0 gegen Heidenheim hinten liegt, Digga, das ist schon echt eine Trauer. Also ich war sehr überrascht, dass das Ganze so, also ich habe es nur aus der Ferne gesehen, aber dass das noch so halbwegs besonnen ablief und dass da nicht irgendwie schwarzer Rauch und Fackeln auf dem Spielfeld gelandet sind, wie wir es ja auch in Rostock oder sonst wo am Wochenende gesehen haben, das war wirklich, glaube ich, auch einfach dann nur so gut, ja, wir haben es halt verdient, jetzt ist es halt so, es ist halt krass, dass du gerade nach so einer Leistung im letzten Spiel jetzt nicht einfach die Mannschaft komplett auf links drehen kannst, sondern musst halt irgendwie damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was die Fans irgendwie damit vielleicht ein bisschen zeigen wollten oder so. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ich fand es richtig erschreckend auch. Mich hat es todessauer gemacht, auch als Nicht-Kölner.
Weißt du, Peter, ob bei dieser, ein Tag später, dieser Nummer da mit Alidu, mhm, ob da, also was ich kenne, ist so ein Ausschnitt, wo ein Fan, der da am Geißbockheim steht, sagt, wär schön, wenn du bleiben würdest, und er antwortet, ja, wäre schön, wenn dann auch mal ohne doofe Kommentare gehen könnte, irgendwie sowas in die Richtung. Weißt du, ob es da ein Vorgeplänkel gab oder?
Nee, ich habe auch nur Sachen gelesen, eben aus dritter, okay, Hand, ne, bei Twitter, dass da vielleicht vorher was reingerufen wurde. Ja. Aber ja, ich glaube, es ist jetzt auch nicht unvorstellbar, dass da irgendwie ein verärgerter Fan irgendwas Dummes reingerufen hat, ne?
Aber deswegen halte ich mich jetzt mal zurück, so, ne? Aber sollte das der gesamte Dialog gewesen sein, also da kann der Typ sich auf jeden Fall mal auch richtig eine Gurke reinschieben, so. Aber wissen wir nicht, von daher schiebt ihn wieder zur Seite. Ich habe gedacht, vielleicht wüsstest du da mehr.
Nee.
Ja. Gut, aber nützt ja alles nichts. Jetzt, bevor wir jetzt hier den, Peters Laune war schon nicht besonders gut vor 20 Minuten, jetzt wird die gerade auch nicht besser.
Ich schaue wirklich auch sehr gerne nach vorne und sage eben auch, du, nächstes Jahr, zweites Jahr im Fußball beruflich, sehe ich eine ganz, ganze Menge neue Stadien. Klar, anders wäre jetzt schöner gewesen, aber irgendwie so, wie du schon sagst, ne, also.
Wahrscheinlich siehst du auf jeden Fall auch die schöneren Stadien.
Vielleicht auch die volleren,
ja. Die volleren, ja.
Ja.
Doch schon,
das, definitiv. Das bringt das mit sich. Muss mal so ein paar Dinger da in Osnabrück und Sandhausen und so, da musst du ein bisschen ausblenden, da kriegst du schlechte Laune bei, wenn ich davon
fährt. Das ist beides dritte Liga-Pillow.
Ist nicht dabei, ja.
Entschuldigung.
Ja, Osnabrück. Das neue Ding ist Elversberg, wenn man sagen will. Das
war Elversberg, so Vereine. Die meinte ich auch an die. Ich meinte gar nicht Sandhausen, ich meinte Elversberg. Die haben so,
man sagt immer Sandhausen oder Heidenheim und sowas, genau, ne? Aber das kannst du alles nicht mehr benutzen, ja.
Ja, ist richtig. Nein, Elversberg war diese Saison. Da hat mich dieser Blick von auch der Kamerawinkel, kennt ihr diese Kamerawinkel, ja, die man so im Sommer bei Testspielen hat, weil die Tribüne nicht so hoch. Ja. Bruder, jedes Spiel in Elversberg ist so richtig Hassball. Aber ja, Haken hinter. Ich betone nochmal, Kian Heckmatt am besten merken, jetzt aufgrund der Transfersperre im Sommer. Sehe ich da ganz, ganz große Chancen, dass man den in der zweiten Liga irgendwo an irgendeiner Stelle mal sehen wird. Würde mich persönlich sehr freuen. Aber Haken hinter, ist passiert, kann sich nichts mehr dran ändern. Wir werden sehen, wie sich die Dinge jetzt in Köln entwickeln, auch auf personeller Ebene. Und damit meine ich nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Ebenen darüber. Da laufen ja gerade zumindest in den Medien auch heiße Diskussionen. Wir werden sehen, wie sich die Themen entwickeln. Und ich persönlich, wie gerade schon gesagt, freue mich auf einen Kracher mehr in der zweiten Liga. Und das ist das. Ein Kracher weniger in der zweiten Liga haben wir aber auch, nämlich auch wenn Jesus der Meinung ist, euer Präsi ist ein Hund.
Das geht wahrscheinlich andersrum genauso, aber ja.
Bruder, Jesus ist so ein krasser Typ. Ne? Ich musste mal vor, lass mich nicht lügen, was war das denn? 2005? Nee, der kann ja nur später. 2004 war Mixtape bei Moses und dann 2005 sind wir zu Sammy gegangen. Da muss das so 2005, 2006 gewesen sein. Da war in Hamburg in diesem Knust oder wie das Ding heißt. Knust, ja. Knust, ne? Ja. Da hatten wir so eine Show mit Sammy und irgendwie mussten wir dann Sammy später also Manuel Snagger und ich mussten Sammy zum Auto begleiten, Sammy und seine Mom, Gisela, schöne Grüße an der Stelle, mussten wir zum Auto begleiten, weil irgendwie die damals, ich weiß gar nicht, 16, 17, 18-Jährige, als er sich im Straßenbahn da auf dem Parkplatz rumgelungert ist und Sammy sich, ich hoffe, der verzeiht mir, der erzählt, sich nicht getraut hat, alleine zum Auto zu gehen, obwohl die haben gar nichts gemacht, die Jungs, ja, die waren wild und laut und so, ne, aber gemacht haben die am Ende auch nichts und ja, Jesus ist auf jeden Fall, ich bin voll vom Thema abgekommen, sorry. Jesus ist auf jeden Fall der Meinung, Präsi ist ein intoleranter Hund. Aber das ändert nichts daran, dass St. Pauli aus meiner Sicht verdient aufgestiegen ist. Wie war dein Sonntag? Oder die Meisterschaft, die er obendrein auch noch geholt hat. Wie war dein Sonntag?
Ehrlich gesagt war ich so ein bisschen, ja, es war mir fast ein bisschen egal, ob ich jetzt, habe ich glaube ja letzte Woche auch schon gesagt, Meisterschaft hinher, juckt mich gar nicht so richtig. Es war dann allerdings doch ganz schön, weil ich bin nämlich am Sonntag zum kleinen Derby gegangen. Unsere dritte, St. Pauli 3, hat gegen HSV 3 im Holstenpokalfinale gespielt. Habe ich, glaube ich, auch ein Video in unsere Gruppe geschickt. Ne?
Wie Marcel Janssen habe ich gelesen, ja.
Zitat, er hat den Fußball nie geliebt, da jetzt 10 Jahre, nachdem er seine große Karriere beendet hat, immer noch in der dritten kickt, kam irgendwann in der 70. als Stoßstürmer rein, war jedenfalls Holstenpokalfinale, ist irgendwie, keine Ahnung, Amateurpokal, ich weiß es nicht, und irgendwie so die restlichen Überbleibsel von St. Pauli, die nicht mit nach Wiesbaden gefahren sind, und vom HSV, die keine Tickets fürs Volksparkstadion, Stadionverbot lag, was auch immer, keine Ahnung, haben sich da versammelt, gab es noch mal ein bisschen Pyro von der Seite und noch ein bisschen ein geiles 3-3 mit Elfmeterschießen, alles drum und dran. Und das war mir irgendwie dann die liebere Sonntagsbeschäftigung, als mir jetzt anzugucken, wie Hansa Rostock absteigt oder wen Wiesbaden absteigt, was auch immer. Nichtsdestotrotz wurden natürlich dann irgendwann die Handys rausgeholt, weil St. Pauli lag hinten und dann hieß es irgendwann, oh, jetzt haben sie das Spiel gedreht, und dann haben alle so im St. Pauli-Block irgendwann die Handys rausgedreht und dann ging so ein bisschen nach und nach die Party da auch wieder los mit, geil, wir sind Meister und Rostock steigt ab, was ja auf St. Pauli auch immer für sehr viel gute Laune sorgt. Ja, war ganz, ganz, ganz nett so, hat jetzt aber auch nicht so richtig viel dann irgendwie wieder mit mir gemacht. Ich glaube, vielen anderen Leuten da um mich rum hat es irgendwie mehr bedeutet. Für mich steht unterm Strich der Aufstieg. Ich fand es super weird, dass die Schale dann da nicht am Sonntag übergeben wurde. So im Stadion, auf dem Rasen, klar.
Warum eigentlich nicht?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt. Ich könnte mir aber gut vorstellen, das habe ich mich eh schon immer gefragt, wie das ist, wenn zwei Teams Meister werden können. Wo ist denn dann die Schale überhaupt? Auch als da Bayern letztes Jahr. Wo ist das Ding dann?
Dann ist immer ein Original im einen Stadion und ein Replika im anderen Stadion.
Okay. Und weiß man, wer das Original bekommt und wer das Replika bekommt?
Ja. Das, okay. Also die wissen, in welchem Stadion welches ist. In der Regel ist das dann das Originale da, wo Bayern ist. Und na, aber ob es da jetzt eine Regel gibt, wo die Originale, und weiß ich nicht. Aber wenn das Szenario ist, dann war zumindest in der Vergangenheit immer so ein Original im in der Bundesliga, wohlgemerkt, ne, in der ersten Liga. Mhm. Ein Original in dem einen Stadion und ein Replika im anderen.
Also da hätte ich vom Gefühl her gesagt, wahrscheinlich ist das Original dann beim Tabellenführer zu dem Zeitpunkt, was ja St. Pauli gewesen wäre. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach vom Verein aus gesagt haben, ey, guck mal, lass uns das Ding doch dann in Hamburg in Empfang nehmen, und was sollen wir das da in dieser Blechtrommel in Wiesbaden irgendwie vor 3.000, 4.000 Leuten nehmen? Lass uns das doch am Montag in Hamburg, so kam es ja dann letztendlich auch, lass uns das doch am Montag in Hamburg in Empfang nehmen. Und da muss ich aus meiner Perspektive leider sagen, war völlig beschissen, war super kacke. Wir haben ja jetzt die Aufzeichnung auch unter anderem am Montag nicht gemacht, weil ich gesagt habe, Jungs, ich muss eine Schale in Empfang nehmen, ich gehe auf die Meisterfeier. Es war viel zu voll, Digga. Das war, hatte komplett Love Parade Vibes teilweise schon. Also das war wirklich, da konntest du konntest nicht stehen. du konntest dich nicht bewegen, du kamst nicht vorwärts, da war so ein Bereich abgezäunt, warum auch immer, du kamst da nicht rein, du kamst da nicht raus und wir haben dann irgendwann uns gedacht, komm, wir gehen jetzt einfach zum Kiosk, scheiß drauf, wir hauen uns da ein paar Bierchen rein und haben nur dann so mit einem Ohr noch mitbekommen, wie die das Ding da in Empfang genommen haben. Also das war wirklich, hat einfach nicht gut funktioniert. Alles hätten sie wahrscheinlich eher irgendwie auf dem Heiligen Geistfeld, also diesem riesen Stadionvorplatz machen sollen, als direkt auf dem Kiez. Ja, war alles leider ein bisschen, wahrscheinlich gab es auch Leute, für die das cool war, aber aus meiner Perspektive war das leider ein bisschen für die Tonne. Ja, und so war auf jeden Fall der wesentlich emotionalere Part die Vorwoche. Und ja, dann haben wir jetzt noch so eine Blechschüssel mitgenommen und tauschen dann mit dem FC Köln die Klasse. Ich freue mich natürlich riesig auf die Bundesliga.
Um den aber Podcast auch breit zu halten, so themenspezifisch.
Genau, natürlich. Natürlich nur deswegen. Das war auch natürlich das, worüber ich mich am meisten gefreut habe, ist ja klar. Ja, und hatte dann aber auch schon wieder so ein bisschen so den Abfuck von, boah, Digga, jetzt ist auf einmal hier jeder St. Pauli-Fan, jetzt kommen sie alle wieder aus den Löchern und boah, und Tickets wird so Abfuck. Und dann hatte ich wieder so einen kurzen Moment von, boah, das nervt mich alles, jetzt fahre ich hier wieder nach Heidenheim und Wolfsburg und sonst wo. Aber dann 2-3 Tage später hat dann auch wieder die Freude überwiegt, dass wir jetzt einfach in der fucking Bundesliga spielen, was einfach krass ist für uns, für St. Pauli. Ich habe, da gab es so Aufstiegsshirts und ich fand die super hässlich. Und dann habe ich mich erinnert an mein letztes Aufstiegsshirt, habe das zu Hause bei meinen Eltern, war ich die Woche, habe das aus dem Schrank gekramt und das war einfach ein Aufstiegsshirt von 2006, 2007, wo wir von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen sind. Damals gab es noch nicht mal eine dritte Liga. Das war der letzte Aufstieg, den ich so noch im Kopf hatte. Und ja, das ist schon crazy auf jeden Fall. Aber ja, keine weiteren Deep Feelings von mir dazu diese Woche dann, ehrlich gesagt. Fand ich da dann so Bundesliga-Konferenz und sowas alles irgendwie ein bisschen spannender.
Also so war es jetzt in Aachen auch ungefähr, ne? Als Aachen aufgestiegen war auf der Couch am Freitagabend, die ganze Stadt war auf den Beinen und jetzt offizielle Meisterschalenübergabe und jetzt gab es heute eine Pressekonferenz mit der Oberbürgermeisterin und Aachens Geschäftsführer, wo die Meisterfeier stattfinden kann. Also das aber auch, das wird so auf 2 Tage gesplittet, auch wegen Regeln für Versammlung und alles, aber der eigentliche tolle Abend war eben der, wo man wirklich aufgestiegen ist in dem Moment, ne? Alles, was danach kommt, ist dann nicht mehr so das emotionale Happening.
Das ist dann so das Pendant zum Videobeweis irgendwie gefühlt. So. Der Aufstieg in der 92. wird abgepfiffen, dann kommen die Emotionen und alles danach ist dann irgendwie offizielles Geplänkel. So. War schön, war nett, haben sich bestimmt einige Leute und die Spieler bestimmt auch drüber gefreut. Aber ja, ich brauchte das dann nicht mehr so richtig.
Ja, war vor 2 Jahren beim Schalke-Aufstieg nicht anders. Ne? Das Ding war dann die Nacht nach dem Heimspiel gegen Pauli war durchaus wild. Eine Woche später dann in Nürnberg die Schale zu holen, war halt auch Nürnberg und deswegen waren viele Schalker da und der Platz war voll und so weiter und so fort. Aber hat man halt mitgenommen, ne? Aber hätten wir jetzt da nicht die Meisterschale geholt, sondern Bremen, dann wäre das genauso scheißegal gewesen. Also.
Ja.
Von daher ist das in der zweiten Liga. Bleiben wir vielleicht kurz auf Schalke, du. Und ich glaube, da kann ich mich also rückgeblickt auf die Saison am kürzesten halten. So ein 10. Platz geht dann am Ende jetzt, wenn man bedenkt, was in den 12 Monaten hier so alles passiert ist, geht dann eigentlich noch ganz gut von der Hand. Darf aber in meinem Fall kein bisschen darüber hinwegtäuschen, ne? Also was da so alles insbesondere in der Hinrunde passiert ist oder auch die Einbrüche in der Mannschaft immer mal wieder über den Saisonverlauf, diese ganzen Querelereien in den Kabinen, alles was so in der Presse geleakt wurde, also irgendwie solche minutiösen Abläufe wie hier Dominik Drexler irgendwelche Kakaoshakes durch die Gegend schmeißt und so, der alles katastrophal, ne? Machen wir uns nichts vor. Das Spiel jetzt hier in Fürth, da lasse ich mal komplett außen vor, ne? Also da haben wir 2-0 verloren und wenn wir da 10-0 gewonnen hätten, dann wäre mir das genauso egal gewesen. Ja, von daher tut der 10. Platz dann vielleicht mit Hinblick auf die TV-Einnahmen, die dann da geben wird, dann nochmal mehr gut als irgendwie so ein 14., 13. oder so. Aber Haken hinter die Saison, kompletter Blick nach vorne und da kommt gerade ordentlich Bewegung rein. Ne? Da kommt ordentlich Bewegung rein. Da wurde schon ganz, ganz vielen Spielern gesagt, dass man das mit ihnen nicht mehr geplant wird. Verträge laufen aus. Im Staff wird ganz viel umgekrempelt. Gestern ging ein Mitgliederbrief von unserer Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers und Matthias Tillmann raus per E-Mail, wo dann nochmal so ein bisschen das Ganze kommentiert wurde, dass man jetzt halt eine monatelange Analyse gefahren hat und die quasi jetzt mit dem Klassenerhalt abgeschlossen hat, den kompletten Leistungsbereich umstrukturieren will, neu aufbauen will. Der erste Schritt davon war Ben Manga natürlich als Direktor oder Leiter Scouting, Spielerentwicklung und Top-Talente und blieben blablabla und sein ganzen Stuff, den er mitgebracht hat. Im Physio-Bereich wurde ratzefatze Kahlschlag gemacht. Gerald Asamoah, wussten wir ja schon, wurde verabschiedet. Mike Büskens wurde dann irgendwie beim Abschiedsfrühstück mitgeteilt, dass auch er nächste Saison nicht mehr in der Co-Trainer-Funktion agieren wird, man sich aber irgendwie mit ihm zusammensetzen möchte, um ihm halt im Verein zu halten und eine andere Position wahrscheinlich irgendwo im Jugend-Nachwuchsbereich zu geben. Das kam bei manchen Schalkern nicht gut an, das kam vor allem, glaube ich, auch bei Mike Büskens nicht gut an, wenn man seine Social-Media-Aktivitäten da so ein bisschen verfolgt. Wurmt ihn das, glaube ich, mehr, als er zugibt. Also, ne, aber lassen wir es, dann sagt er, er hat auch nicht die Möglichkeit, sich im Stadion zu verabschieden. 3 Stunden später steht dann in diesem Mitgliederbrief doch, die Möglichkeit hat man ihm geboten und wird man ihm auch nochmal bieten, blieben, blau und blub. Lange Rede, kurzer Sinn, also da wird es 1 Million Meinungen jetzt zu geben, und zwar zu jeder einzelnen Personalie, zu jedem Physio, zu jedem Mannschaftsarzt, zu jedem Co-Trainer, der da entlassen wird.
Kuchenralle war da auch schon wieder, habe ich da auch schon wieder gelesen.
Kuchenralle ist auch, und ich bin gespannt, ich will dem Ralle an und für sich, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, aber ich will ihm nichts Böses. Wir dürfen hier, also alle Schalker dürfen nicht vergessen, was wir dem an Leistung auch in den letzten 10 Jahren irgendwie zu verdanken haben. Punkt. So.
Ja.
Ich bin aber sehr gespannt, ob jetzt durch die Tatsache, dass Ralf Fährmann nächste Saison nicht mehr zur Mannschaft gehören wird, ob diese Leaks in den Zeitungen dann aufhören. Weil eins ist auch sehr auffällig zumindest, ich will jetzt nicht von einem Fakt sprechen, aber immer in den letzten 2-3 Jahren, in Momenten, wo Ralf Fährmann auf die Bank gesetzt wurde, ging das in Zinnober in der Bild-Zeitung los. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das selber ist, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da in seinem Beraterumfeld irgendwo...
Alleine, ne? Dass jetzt bei diesem Gespräch dann schon wieder ja direkt am nächsten Tag auf Twitter überall stand, er ist dann sauer aus dem Gebäude raus. Sonst... Ne? Alleine, dass das schon wieder, ist ja auch schon wieder...
Ja, also nochmal, ich will ihm gar nichts Böses, ich wünsche ihm nur das Beste, der war schon immer Schalker, der wird immer Schalker sein und dem haben wir auch sportlich ganz, ganz viel zu verdanken. Punkt. So. Aber auch der ist jetzt weg. Ne? Also da passiert gerade ganz, ganz, ganz viel. Und wie gerade schon gesagt, zu jeder einzelnen Personalie wird es da zig verschiedene Meinungen geben. Ich würde da grundsätzlich drüber schreiben. Jetzt habe ich nie in einer Führungsposition gearbeitet, wie da die Kollegin Hamers und Rühl Hamers und der Kollege Tillmann. Aber durchaus auch in Führungspositionen. Und wenn du mal umkrempeln musst, dann kannst du nur falsch machen. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich schreibe da drüber, wenn... Eine Führungsmannschaft, die besteht dann jetzt aus Vorstand und aus Ben Manga und Co. und aus dem Trainer vor allem, gewisse Vorstellungen haben, von denen sie der Überzeugung sind, dass sie die richtigen sind, dann müssen sie die konsequent durchziehen, Punkt, fertig, aus. Und dann können sie aus meiner Sicht keinen Rücksicht drauf nehmen, ob da irgendwelche Vereinslegenden dann jetzt mal zur Seite treten müssen und eine andere Position übernehmen müssen. Ist halt einfach so, am Ende wirst du am Ergebnis gemessen und nicht darum, wie viele Publikumslieblinge du noch im Vereinsumfeld hast, Punkt, so hart das auch klingt. Über das Wie kann man sich natürlich immer streiten und ja, das ist aber aus meiner Sicht auch sehr müßig, weil keiner von denen, die jetzt gerade darüber diskutieren, waren wirklich dabei und ist alles sehr müßig. Gute Nachrichten sind, dass wohl das laut Plättigol, Shoutout an Plättigol, wir haben übrigens, ne Digga, ich komme total off-topic eigentlich, aber wir müssen mal schauen, ich hatte ja irgendwie in der Saison 2017, 2018, hatte ich ja mal die große Ehre beim Derby auf Schalke, also Schalke gegen Dortmund, irgendwie die Halbzeitanalyse auf Sky machen zu dürfen. Und der Typ, der mir das damals ermöglicht hat, der mich angefragt hat, heißt Timo Schmidtchen. Und der sitzt mittlerweile in der Sendung Glanzparade mit Wolf Fuß und Frank Buschmann und sitzt da irgendwie so ein bisschen eltenmäßig im Hintergrund und füttert die immer so mit Infos. Ich werde mal den Kontakt aufnehmen. Den müssen wir doch mal hier irgendwie in eine Folge holen und mal gucken, wie dem in den letzten Jahren so ergangen ist. Aber wie komme ich da jetzt überhaupt drauf? Weil Plättigol, der zwar von 100 Mal irgendwie so gefühlt 70 Mal daneben liegt mit seiner Prognose, aber das mache ich nicht an ihm aus, sondern an seinen Quellen. Der sagt seit gestern, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Hassan Ouedraogo zu Bayern geht und Bayern durchaus gewillt ist und das auch für sinnvoll hält, ihn nochmal ein Jahr dann direkt an Schalke zurückzuverleihen. Er selber wohl auch gerne diesen Schritt nochmal machen möchte und nochmal irgendwie eine Saison in der zweiten Liga irgendwie allen beweisen möchte, weil jetzt war er ja so lange verletzt und so weiter und so fort. Man munkelt seit neuestem, dass wohl die, also es gibt verschiedene Ablösesummen, je nachdem zu welchem Verein, in welches Land und so weiter und so fort. Man munkelt, dass 15 Millionen auf dem Plan stehen für einen Champions League Verein. Da sage ich dir ganz ehrlich, das wäre so Jackpot. Also 15 Millionen als Zweitligist einsacken mit unserer Finanzsituation und den Spieler dann noch ein Jahr haben. Also, also wirklich jetzt mal ganz ehrlich, weiß man nicht, ob die 15 Millionen richtig sind oder ob nicht doch die 7, 8 kolportierten sind aus der Vergangenheit. Werden wir sehen, aber das ist so eine Nachricht, die durchaus gute Laune macht. Eine weitere Nachricht, die gute Laune macht, dass so Geschichten wie, jetzt holen wir auf einmal Max Meyer zurück, direkt unterbunden worden sind und nee, da hat man wohl gar keinen Turn drauf und beschäftigt man sich gar nicht mit und so, finde ich auch richtig gut. Die Marschroute scheint zu sein, nach vorne raus eine Mannschaft zu formen, gespickt mit jungen, talentierten und hungrigen Spielern, die sich innerhalb der nächsten 2 bis 3 Saisons entwickeln sollen. Dazu natürlich brauchst du auch erfahrene Spieler, die dir sofort weiterhelfen können. Zumindest in der Theorie macht all das Lust auf eine neue Saison. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Glück auf.
Ja, ich bin gespannt.
Monolog beendet.
Liest sich auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz ordentlich. Finde ich irgendwie auch vom Gefühl her gerade. Aber ja, muss man auch sehen, wo die am Ende landen. Ich finde so ein bisschen ähnliches, habe so ähnliche Vibes irgendwie, so ein bisschen HSV-mäßig, die ja auch mit Bolt und Walter so sehr straight ihren Weg gegangen sind, wo das jetzt dann halt nicht mehr im Aufstieg geklappt hat und jetzt plötzlich ist so ein bisschen Kehrtwende und man merkt so jetzt, weiß ich nicht, was ich jetzt von dieser Kunstnummer halte und so, aber da hatte ich zumindest das Gefühl, die fahren da einen straighten Plan, der ja eigentlich auch irgendwie ganz vernünftig war. Es hat halt nur nicht gereicht letztendlich, ne? Und ich glaube, damit steht und fällt dann auf Schalke auch einfach alles, ne? Und aber alleine mit dieser Aussage von Ben Manga, hier gib uns mal 2 Jahre und das wird nicht alles morgen funktionieren, das finde ich auf jeden Fall schon irgendwie ganz vernünftig.
Weil ich mir ja wünschen würde, ne, wenn wir von so Rückholaktionen sprechen, Joel Matip ist jetzt vereinslos, ne? Aber ich glaube, das ist sehr, sehr unrealistisch, dass der von Liverpool jetzt nochmal irgendwie zu Schalke, zumindest nicht in der zweiten Liga kommen wird. Aber das wäre nicht nur aus fußballromantischer Sicht, sondern auch, ich glaube, sportlich eine Riesenbereicherung. Aber mehr als dass irgendwelche Twitter-User das kolportieren, ist auch nicht passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen, leider.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da geht noch mehr.
Ja, ja.
Habt ihr denn den Kloppo-Abschied gesehen, jetzt wo wir da schon mal sind?
Wollte ich auch gerade drauf eingehen. Ja, habe ich gesehen, in voller Breite schon auch. Und ich weiß nicht, ob ich das bemerkenswert oder strange finden soll, dass der da komplett irgendwie ohne eine Träne durchgekommen ist. Ne?
Ich fand es auch irgendwie sehr, sehr weird, ehrlich gesagt. Also,
ja, aber, oder halt bemerkenswert, ne? Eins von beiden. Ich wusste selber auch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Und dann fängt er da an, Arne Slow zu singen und so. Ja, schon ein sehr spezieller Dude, ne? Also so hätte ich halt komplett nicht mit gerechnet, so irgendwie, keine Ahnung, sag du mal
was. Ja, aber ist doch auch ähnlich, was wir jetzt gerade schon gesagt haben über die Meisterfeier, oder? Der wird irgendwann, was sie entschieden haben, er geht, dann hat er das intern gesagt, dann kam eben das Interview raus, was wahrscheinlich gerade bei 27 Millionen Klicks steht und dann war das vielleicht gar nicht mehr so das tränenreiche Event für ihn.
Ja, offensichtlich ja, ne? Aber ist das krass oder ist das bemerkenswert?
Also,
oder ist das
auch krass, ja.
Keine Ahnung.
Ja, was also bemerkenswert ist ja jetzt erstmal kein wertendes Wort, so, ne? Also, ne, wir bemerken es ja gerade. Ich hab's eingeschaltet, weil ich heulen wollte, weil ich Tränen sehen wollte und irgendwie. Also ich wollte mir erstmal gedacht, ja, ich ziehe mir jetzt hier noch die Meisterkonferenz rein und dann war die ja aber auch relativ, also was heißt schnell, aber ne, dann war klar, City gewinnt das Ding und dann war so, ja komm, egal. Dann habe ich irgendwie ein bisschen gekocht und habe gesagt, komm, ich mach mal hier Kloppo an. Dann lief da erstmal 40 Minuten der 15. Co-Trainer, der 47. Torwarttrainer, was ja auch alles schön und gut ist, ne? Die gehören alle zu der Truppe, die sollen alle ihren Platz bekommen. Ja, und dann Kloppo da am Ende mit dieser komischen Rede ohne Tränen und also das Coolste fand ich tatsächlich, dass er dann den Arne Slot-Song da angestimmt hat und das war ein bisschen Kloppo-esk. Ja, aber danach nochmal so kurz zu jeder Kurve so ein bisschen in ihren englischen Jubel und dann vorbei. Die T-Shirts, Pullis, die die hatten, auch potten hässlich, Digga. Weiß ich nicht. Also ich fand's einfach weird. Ich fand's einfach weird so. Ich fand irgendwie krasser die Ankündigung, als er aufgehört hat. Dieses Video, wo er gesagt hat, hier, ich höre auf. Das war's schon wieder. Keine Ahnung. Es sind wieder die Emotionen auf dem zweiten Wege, die uns hier alle nicht so abholen. Ja.
Es gab noch ein, gab es im Vorfeld ein Social Media Video, nochmal irgendwie so ein 3-3,5-minütiges. Ah, mit welcher Song war da nochmal drin? Also, das fand ich um ein Vielfaches emotionaler als dann den eigentlichen Abschied. Ich komme nicht mehr drauf. Der Song lief dann auch im Stadion und so. Und da habe ich schon gedacht, oh, gleich geht's los. Aber naja, egal. Also ich fand's auch irgendwie, ich meine, am Ende ist es dann wahrscheinlich doch typisch Klopp, ne? Also die Message war ja ganz, ganz, ganz klar und auch mehrfach formuliert von ihm. Jetzt nicht nur beim Abschied selbst, sondern auch in den Tagen und Wochen davor. Alles ist gut. So, hier geht's gar nicht um mich und hier ging's auch noch nie um mich. Ne? Hier ging's immer nur um den Verein. Und den sieht er oder sehe ich aus seiner Sicht gesprochen auf super gesunde Beine gestellt mit einer super guten Zukunft. Und am Ende ist er dann halt auch authentisch, ne? Wenn du dann aus der Nummer ohne Tränen rauskommst. Weil ich persönlich mir das nicht vorstellen konnte. Ich hatte schon Pipi in den Augen, als ich diese Halbzeitanalyse auf dem Rasen in der Arena machen durfte und so ein paar Jungs in der Nordkurve, die mich erkannt haben, so gejubelt haben. So Dinger, da war schon so Pisser-Alarm in den Augen bei mir, aber ja. Ja,
aber habt ihr auch die Spieler gesehen? Weil auch die Spieler standen ja dann und ich hatte auch da das Gefühl, also gerade so jemand wie Salah oder so, da hätte ich auch viel mehr Emotionen erwartet. Das war auch so ein bisschen Arme verschränkt, ja, wir stehen hier, ich will jetzt endlich mal unter der Dusche, so. Auch da fand ich das irgendwie ein bisschen, also ja, du hast recht, die Message, die Klopp da gespreadet hat, absolut richtig und auch schön, dass er da, ne, sich nicht größer macht als den Verein. Ob der Verein jetzt so gesund und bombastisch sich weiterentwickelt, wie er es darstellt, weiß ich noch nicht, weil ich glaube nicht, dass die über die nächsten Jahre weiterhin so eine krasse Rolle spielen, wie sie, keine Ahnung, um 2020 oder früher noch gespielt haben. Ich glaube, so die ganz große Liverpool-Ära ist jetzt erstmal wieder vorbei. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Also war all in all echt.
Ja.
Was mir noch negativ aufgefallen ist, dass er Mainz 05 Mut zugesprochen hat auf die letzten Spieltage. Hätte ich mir gerne anders vorgestellt. dass er sich wünscht, wenn er zurück nach Mainz zieht, wo er, glaube ich, sich eine schöne Villa entweder gebaut hat oder gekauft hat, dass er da eben gerne Bundesliga-Fußball sehen will. Und was ich jetzt noch gelesen hatte, war ja auch, also kennt ihr einen anderen Trainer, der 23 Jahre lang Trainer war, ohne je gefeuert zu werden?
Ja, ist das Ding, ne? Also der hat drei Vereine trainiert, der Dude, und wurde nicht, und immer wenn der gesagt hat, jetzt ist Ende, hat er das gesagt, ne? Und zwar immer
in einem Moment, wo... Und alle haben gesagt, danke, danke, danke.
Ja, also ist schon eine ganz besondere Karriere und ich wünsche mir halt nach vorne raus nur, hab verstanden, jetzt erstmal mindestens ein Jahr Pause und so weiter und so fort, aber der muss ja in einer Art und Weise, dafür ist er zu jung, ne? Obwohl er auch das gesagt hat, also bis 70 wird er nicht machen, aber der ist jetzt auch noch weit entfernt von. Also Hauptsache, wir sehen den nochmal wieder und machen uns nichts vor, natürlich als Bundestrainer dann irgendwann mal, ne? So, fertig aus. Ja. Also der kann nicht irgendwie komplett seine Karriere beenden, ohne mal Bundestrainer gewesen zu sein. Da bin ich angepisst.
Ja. Wäre auf jeden Fall der geborene Mann dafür. Aber jetzt, wo wir so unverhofft ins Thema Ende reingeslidet sind, haben denn irgendeine der anderen Karriereenden oder Wege, die sich da trennen, irgendwas mit euch gemacht? Christian Streich, Marco Reus, wahrscheinlich mit dir jetzt nicht so viel, Pillow, ne? Gab ja irgendwie noch einige andere Große, die abgetreten sind. Ich fand zum Beispiel Marco Reus, dass der da nochmal so einen Freistoß in den Winkel knallt, sehr, sehr geil. Ich fand Christian Streich, dass der da so still und heimlich mit so einer Niederlage so schmerzvoll auswärts irgendwie Abtritt, das hat mich irgendwie wesentlich mehr emotional abgeholt. Hat euch da irgendwas bewegt auf irgendeiner, keine Ahnung, Lars Stindl oder sonst irgendein Pappenheimer, der Adieu sagt? Toni also Kroos, jetzt natürlich auch ein krasses Thema, gerade ganz, ganz aktuell, gestern, glaube ich, bekannt gegeben.
Ja. Ne? Also genau, einen Toni Kroos, einmal Reus, einer wird mir mit Champions League-Titel Richtung Sonntaggang reiten.
Ja, ich sag dir auch schon welcher.
Hot Take.
Ja, wollte ich auch was sagen. Also aus deinem Mund besonders spannend, wenn du da ins Rennen schickst. Ich würde sagen, ist auch Streich für mich dasjenige war oder derjenige Abschied war, den ich so mit, auch unabhängig von jetzt der Art des Abschieds, aber einfach dafür, dass er nicht mehr da sein wird, am traurigsten finde. Aber eben einfach auch, weil ein Trainer eben das weniger vorhersehbar ist. Und den auch wirklich einfach mal gesehen zu haben, so in der Pressekonferenz und allem, weil den habe ich davor so lange im Fernsehen gesehen und dass es den Menschen wirklich genauso gibt und der genauso spricht und jetzt eben nicht mehr in der Öffentlichkeit. Das finde ich dann wirklich auch schon sehr, sehr schade und hätte ihm natürlich auch gerne irgendwie so einen 5-0-Sieg gewünscht, dass uns ein 1-0-Sieg erreicht hätte. Aber gut, klären wir andermal.
Ja, Ja, ich habe ehrlich gesagt dann relativ zeitnah den Fernsehbildschirm verlassen nach der Konferenz da am Samstag und habe dann die Streichnummer nur noch irgendwie einen Tag später bei Sky irgendwie gesehen. Ja, so viel war da jetzt nicht bei, also Marco Reus sowieso schon mal gar nicht und so. Klar, dann gab es irgendwie nochmal irgendwie ein, zwei Videos auf Social Media von Asamoah, der dann nochmal irgendwie von den mitgereisten Schalker-Fans da verabschiedet wurde in Fürth. Das war nochmal ganz nice. Aber ansonsten war da aus meiner Sicht, wenn ich, solange ich jetzt nichts vergesse, war da nichts Großartiges dabei für mich.
Ich finde es immer krass, das sind so kleine Momente, ne, wo wir jetzt hier sagen, ja, hat uns jetzt nicht groß abgeholt oder hier hat uns mal was abgeholt. Aber wo man so richtig, ne, wenn man die auf lange Sicht sieht, wie krass sich so dieses Fußballgeschäft da weiterdreht. Und dann hast du plötzlich, da habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst drüber gesprochen, als dieses Company zu Bayern-Gerücht aufkam, wie jetzt plötzlich so Spieler, die vor 5, 6, 7, 8 Jahren irgendwie so Prime-Spieler waren, plötzlich zu Trainern werden. Und du hast überall die Alonsos und Companies und Artetas rumsitzen. Und ich finde, eigentlich müsste man mal so eine Long-Term-Prediction machen, wen wir in 15 Jahren irgendwo sitzen sehen, auf was für Trainerbänken und über wen wir als Legende sprechen werden oder wer sich sein Vermächtnis noch krass reinscheißt, weil ist auch krass, zum Beispiel von Kroos jetzt an diesen Punkt abzutreten und ne, mit der Heim-EM, also das geht nicht viel stilvoller so. Und da das so Long-Term betrachtet, finde ich das schon echt krass so. Wie wird man in 15 Jahren über die reden oder was werden die so treiben? So, weil ich glaube, da haben uns dieses Jahr schon einige spannende Charaktere verlassen. Auch so Leute wie Marco Reus, ich war nie ein großer Fan von dem, aber es wird halt immer seltener einfach, dass du so Spieler hast, die dann auch irgendwie Vereine so prägen. Und auch wenn es jetzt bei ihm eher mit sehr viel Misserfolgen und wenig Titeln irgendwie war, war es ja schon einfach eine krasse Solidarität und Loyalität so. Und ich bin gespannt, wie sich das Long-Term dann so herauskristallisiert, wie schön das eigentlich war.
Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, den wollte ich auch nochmal kurz reinwerfen, ne? Also nichts, so gar nichts gegen Compagnie, ne? Vincent wird da wohl richtig ausgesprochen, ne? Vincent Compagnie, der übrigens perfektes fließendes Deutsch spricht, ja. Wohingegen
das höchste Kriterium als Trainer des FC Bayern.
Wohin hingegen Zinedine Zidane, man glaubt es gar nicht, aber nicht mal Englisch spricht, ne? Also Hand aufs Herz, ne? Das ist auch schon krass, dass Zinedine Zidane, der spricht einfach kein Englisch und weigert sich anscheinend auch, dieses zu lernen. Also
Franzose, Bruder, Classic.
Ja, aber warte mal, die haben Englisch in der Schule, ne? Also ich finde das total wild, als ich das gehört habe vor ein paar Wochen, dass Zinedine Zidane kein Kandidat bei Bayern ist, weil der kann kein Deutsch sowieso nicht, ist ja auch okay, aber der kann nicht mal Englisch. Und ich, Hand aufs Herz, ich kann es verstehen. Ich habe heute wieder Kollege Plättiger sitzt bei Sky, als ich hier mein Mittagsbrötchen mir reinschnabuliere und erzählt da einen von, ja, ist ja egal. Und dann kann der halt nur Französisch. Aber wenn du Zinedine Zidane holst, dann läuft er. Ich so, bist du behindert, Alter? Da gibt's Coman. Wer kann noch Französisch bei Bayern? Hernandez ist weg. Haben die noch einen Franz und Matistel? Aber da hört es ja wahrscheinlich auf an Spiel. Ja, gut, der spricht jede Sprache, besonders die des Geldes.
Ja, Frank Ribéry hat 10 Jahre, 15 Jahre bei Bayern gespielt, hat, kann immer noch kein Deutsch sprechen, so, ne?
Ja, aber also, der konnte Englisch, Bro. Du kannst dich doch nicht ernsthaft da im Fernsehen stellen. So, ich habe mich vorhin am Kopf gepackt und sagen, du holst jetzt einen Trainer, der sich mit, weiß ich nicht, 80%+ der Mannschaft nicht verständigen kann. Ja, okay, so, aber dann sind wir trotzdem immer noch bei 80%+ der Mannschaft nicht unterhalten kann, nicht konversieren kann. Und bist der Meinung, das funktioniert? Nein, das funktioniert
auf noch.
Auf gar keinen Fall funktioniert das, Bruder. Auf gar keinen Fall. Aber mal sie dann und seine Sprachkenntnisse zur Seite geschoben. Sagt mal euren Blickwinkel auf diese ganze, also einmal Compagnie, der sich jetzt gerade anscheinend als heißester Kandidat rauskristallisiert dann doch, oder im Zweifelsfall als der den Job machen würde, ja. So. Zum einen und zum anderen, wie guckt ihr auf diese riesige Zenova und diesen riesen Hickhack? Alter, die haben ja, also die haben, das hat so alles die Krone aufgesetzt. Ne? Ich hätte fast gesagt, da dreht sich der Uli Hoeneß im Grab um, aber A ist er noch nicht im Grab und B ist er Teil des Problems anscheinend. Die haben einen Trainer, den sie aktuell haben, von dem ich nach wie vor der Meinung bin, das wird nicht funktionieren in München. Das passt halt einfach nicht, auch wenn er ein guter Trainer ist und seine Mannschaft eine Top-Mannschaft, die sie trainieren. Passt aber nicht. Dem haben die im Februar, März oder so gesagt, dass er sich nach der Saison verpissen kann. Und dann gehen die aus Mangelsalternativen kurz vor Saisonende hin und sagen, aber, sollen wir nicht, doch nochmal, war nicht so gemeint. Als wir dir gesagt haben, du bist ein Arschloch und kannst keine jungen Spieler entwickeln im März, dann war die so gemeint. Wolltest du die nochmal? Und der sagt dir dann, nee, will ich doch nicht. Bro, wir reden hier von Bayern München. Bro, was sind das für Körbe, Alter? Wo kommt das her? Was ist das?
Vor allem, es wird ja auch, also von Mal zu Mal unangenehmer, ne? Ich kenne das, wenn ich so zwei Tickets kaufe für ein Konzert oder so, weil ich denke mir, kommt schon irgendjemand mit und dann kommt das Konzert irgendwann und dann merkst du so, oh, doch nicht, und dann fragst du immer mehr und von Absage zu Absage wird es unangenehmer. Vor allem das auch in der Öffentlichkeit, das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Ich denke, jeder Trainer weiß ja, okay, also auf eurer Longlist Nummer 27 war ich jetzt und ja, also ich bin mir trotzdem sicher, dass sie am Ende irgendwie noch einen einigermaßen guten Trainer finden werden. Aber ich kann mich nicht an so eine Situation erinnern in der mittelfristigen Vergangenheit.
Bei keinem dieser großen Vereine.
Also bei das keinem. Ist, ja, das ist schon sehr absurd. Also ne, wenn das jetzt bei Schalke passiert, bei HSV passiert, bei irgendwie diesen Classic-Vereinen, würde man sagen, ja okay, typisch. Aber gerade Bayern ist ja wirklich einer dieser most respected, auch international, ne, dieser absoluten Top-Tier-Vereine, die absolut an die nichts rankommt, so, die immer irgendwie, ne, so über allem stehen, so Real Madrid-Type-Shit, so. Und ich habe sowas Blamables in, seitdem ich auf dieser Welt bin, von Bayern München noch nie erlebt. Einfach da so hautnah dabei zu sein und auch da irgendwie alle Informationen frisch geleakt und jeder Kandidat, der da mal auf dem Tisch lag, direkt am nächsten Tag bei PlättiGoal auf Twitter. Es ist wirklich richtig herb. Also ich find's richtig herb. Aber ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, diese Company-Geschichte, die macht was mit mir. Also ich finde das nicht. Also es ist alles so, man merkt so, ja, die Trainersuche hat jetzt alles so kein Konzept, wir nehmen jeden so, scheißegal, erstmal was für Spielsystem, bla bla bla, aber dieses Company, das ist so, ne, also ja, die haben jetzt da, die sind in den Club gegangen, haben 30 Frauen angetanzt, aber am Ende gehen sie, wenn sie den fangen, gehen sie mit einem guten Fang nach Hause, meiner Meinung nach. Vielleicht ist es auch da wieder aus der Emotion, dass ich den immer als Spieler geil fand, dass ich den auch irgendwie, der hat Aura, das ist ein Typ, der eine Ausstrahlung hat, der man respektiert den. Keine Ahnung, also mit mir macht das ehrlich gesagt richtig was. Der hat Burnley auch letztes Jahr stabil in die Premier League geführt. Gut, da musste er dieses Jahr jetzt irgendwie wieder ein bisschen, keine Ahnung, konnte er kein Offensivpressing spielen, wie er es da wohl letztes Jahr gemacht hat und so. Keine Ahnung, also ich fände das ehrlich gesagt ganz geil und weitaus spannender als jetzt andere Namen, die da zwischendurch gehandelt worden sind.
Punkt. Ey, sehe ich alles ein, ich also aber 100% genauso wie du, ne? Ich finde den auch, je länger ich drüber nach, ich fand den von Sekunde 1 an spannend als Trainer. Ich meine, Bayern München ist natürlich eine Hausnummer, ne? So ja. Müssen wir nicht drüber reden.
Ja.
Aber ich fand den von Sekunde 1 an spannend und finde den immer spannender, je länger ich drüber nachdenke. Was halt nur so krass ist, weswegen jetzt alle, Nico hat in eine Gruppe geschrieben, Dingens, schöne Grüße übrigens. Nico hat irgendwie in eine Gruppe geschrieben, ey, wenn die jetzt den Trainer holen, der diese Saison in der Premier League abgestiegen ist, dann fresse ich aber am Besen, ne? Warum schreibt er das oder warum glaube ich, dass viele, außer uns beide jetzt vielleicht, die Nase rümpfen, wenn sie den Namen Kompanie hören? Weil das, glaube ich, ein komplett anderem Anforderungsprofil an einem Trainer entspricht als alles andere, mit dem die bisher gesprochen haben und sich Körbe abgeholt haben. So, alle waren, hatten Renommee, hatten eine Erfahrung, haben was vorzuweisen, ja. Haben schon irgendwelche Titel geholt und so weiter, versprechen dir oder bringen zumindest die Hoffnung mit, dass direkt die nächste Saison wieder bis zu 3 Titel drin sind und so weiter, aber die Meisterschaft bitte sofort und so weiter und so fort. All das bringt Vincent Kompany halt nicht mit, ne? Aber der bringt genau die Sachen mit, die du gerade gesagt hast. Ein junger Trainer, ein hungriger Trainer, der wird sich reinhängen, der bringt eine Aura mit, der wird von Sekunde 1 an Respekt der Kabine haben, egal wer da sitzt. Aber 100%, so, ja. Allein schon, wir alle kennen das, ich habe noch meine Gruppe schon, wir alle kennen die Ansage, die der in Anderlecht da in dieser Doku verteilt hat in der Halbzeit und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der die auch so 1:1 dann an Joshua, ich habe dir gesagt, so. Könnte ich mir halt 1:1 vorstellen und also das bringt total viel Spannung und total viele Fragestellungen mit, wie kann das funktionieren, wie sieht das dann aus, wie können auch Spieler damit dann im Zweifelsfall umgehen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wenn man dem eine Zeit gibt und jetzt nicht wirklich dann schon irgendwie am Ende der nächsten Saison misst, okay, haben wir mindestens 2 Titel geholt und bei dem dritten, dem ganz großen, waren wir im Halbfinale, ne? Also wenn das nicht zwingend der Maßstab ist, glaube ich, dass das eine richtig, richtig interessante, ob sie dann erfolgreich wird, wir es am langen Ende sehen, aber ich finde das eine interessante Wahl und ich würde mich total freuen, den in der Bundesliga zu sehen. Und nochmal, der spricht perfekte Deutsch, ne? Hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm.
Ja. Ist spannend. Ja. Also ist ich finde es auch spannend, dass du das genauso siehst, weil, ne, auch mutig, aber ne, du musst dich jetzt erstmal auch hinter Leverkusen anstellen, was vielleicht dann auch einfach mal eine Chance sein kann, um jetzt genau sowas zu machen. Man hat auch da gesehen, dass das funktioniert. Mit Xabi Alonso hat vorher Segunda B, hier zweite ja. Mannschaft Real Sociedad trainiert, ne? Und Arteta hat auch nur an der Seite von Guardiola gelernt oder Cesc Fabregas trainiert Como in Italien und steigt, glaube ich, direkt auf und so, ne? Also, und Kompany war auch als Kapitän an der Seite von Guardiola schon erfolgreich, so, ne? Und ey, why not? So, die sprießen gerade, genau diese Generation an Spielern sprießt gerade als gute Trainer aus dem Boden. Digga, warum nicht mal mutig sein und das machen? So, finde ich auf jeden Fall, ist auch der richtige Zeitpunkt. Und ja, wäre ich hyped drauf. Also, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall Team Kompany.
Und dann haben wir die Gespräche da. Warten wir jetzt auf die nächste Ab- oder Zusage, heißt es?
Was ich gelesen habe, war so, ja, Bayern spricht jetzt intern irgendwie noch ein bisschen rum. Dann war kurz die Meldung, ist jetzt Chelsea auch noch im Rennen? Aber dann hat Pletti wieder gepostet, nee, geht schon wohl nur um Bayern. Ich glaube, also wenn sich jetzt München an den Tisch setzt und sagt, ah nee, doch nicht, dann ist komplett Game Over. Dann kannst du komplett vergessen.
Also der aktuelle Stand hier auf dem Dienstagabend irgendwie eine Stunde vorm Euroleague-Finale, auf dem Mittwochabend, Entschuldigung, eine Stunde vorm Euroleague-Finale ist, wie Pimpf gerade schon gesagt hat, ne? Also Chelsea ist für Kompany kein Thema. Er wird, wenn dann, nur zu Bayern gehen. Und jetzt mal ganz unter uns, also bei allem, was da bisher passiert ist, aber Kompany wird nicht den Bayern absagen. So, fertig, aus. Wenn die Bayern den haben wollen, dann werden die den bekommen. Und ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass das zustande kommt und wird super spannend, super spannend. Und am Ende ist auch, ich meine, ja, also die haben jetzt eh schon die Häme und den Spott, ne, so oder so. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist noch eine weitere Saison für die Tonne und danach holen sie halt Xabi Alonso, ne. Also das ist am Ende auch die Wahrheit, ne. Von daher, ja, bleibt spannend und ich fände das total cool, wenn, vielleicht sehen das viele Bayern-Fans anders. So.
Ist mir scheißegal, nee. Digga. Ich bin, also wir zwei Kompany, hier, wir, Digga, ja? Wir sind hier Kompany, Alter. Wir sind ist die so. Kompany der ersten Stunde, Alter. Also wenn dazu kommt, stell dem noch einen geilen Co-Trainer an die Seite oder sowas. Noch, von mir aus auch noch so einen Namen, irgendein Van Beuten oder so, pack den noch dazu. Mir scheißegal. Ja, ja, ja. Ja. Da vibe ich schon drauf.
Alter. Oder Ribéry irgendwie einbinden.
Ja, komm, ja, so. Robben, irgendwas dahin, ja, noch. Wäre schon geil.
Um das Thema kurz abzuschließen, nochmal einen Schritt zurück. Glaubt ihr, dass da auch der eine oder andere Trainer, der da jetzt in den letzten Wochen abgesagt hat, auch so ein bisschen seine Rolle übertrieben hat?
An wen denkst du da konkret?
Lass uns von Namen lösen. Weil ja, ich sehe alle, ich sehe diese Hoeneß-Patriarchennummer und das ist dann schwierig, darunter zu arbeiten. Okay, ich sehe, da war jetzt eine Saison, wo sie mal nicht Meister geworden sind. Trotzdem waren sie im Champions League-Halbfinale. Also ich glaube einfach nicht, dass Bayern München jetzt dann trotz dieser ganzen Umstände so ein attraktiver Arbeitgeber für vielleicht einen Ralf Rangnick am Ende ist, Alter. Jetzt habe ich doch einen Namen gesagt, aber...
Das war der Name, der mir da auch als erstes in den Kopf kam, wo ich das Gefühl hatte.
Oder auch für einen Thomas Tuchel, sorry, aber...
Also ehrlich gesagt, bei Tuchel finde ich finde perfekt und ich finde gut, dass er die Balls hat, jetzt zu sagen, Digga, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja. Das finde ich super. Ich mag ihn als Typen, ich mag ihn als Trainer und ich hätte ihm auch gerne weiterhin irgendwie an der Bayern München Seitenlinie gesehen. Ich finde, der tut der Bundesliga gut so. Der ist auch einfach irgendwie, keine Ahnung, ich kann gut auf den. Aber dass der die Eier hat, jetzt zu sagen, Digga, so eine Scheiße lasse ich nicht mit mir abziehen, das passt erstens zu ihm. Das respektiere ich sehr und finde ich gut. Auch wenn ich es erstmal schade finde, dass er da nicht meiner Seitenlinie steht. Deswegen finde ich, hat der absolut richtig gehandelt. Ja, so eine Leute wie Ralf Rangnick strahlt von Grund aus für mich schon so ein bisschen immer schon sowas aus wie, ja, übertreib nicht deine Rolle, Alter. Weißt du, so egal, wo der rumhantiert ist, so, das war immer so ein bisschen, man hatte das Gefühl, der nimmt sich selber auch wichtiger und ist größer als der Verein und weiß ich nicht. Deswegen, ja, bei dem habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen, ja, Digga, wäre schon für dich eine fette Sache gewesen, jetzt übertreib nicht. Das ist wie, wenn ich eine Konzertanfrage kriege und übertreib auch erstmal mit Gage, so, ey, hier, mach mal, so und so, da drunter komme ich nicht. Und dann sagen die am Ende, ja, Bruder, wir geben dir ein Drittel und, ne, also, ja.
Ja. Sehe ich ähnlich, ist einige Komponenten, die da mitschwimmen, aber ja, wir werden sehen. Ich weiß gerade gar nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber vielleicht ist dann schon die Vorstellung des neuen Bayern München Trainers Vincent Kompany vonstatten gegangen. Wir schauen. Was haben wir noch? Was haben wir noch auf dem Set? Ach so, wir müssen mal noch hier, lass mal nochmal auf unseren grandiosen, einzigartigen, oft kopierten, selten erreichen Partner ein bisschen genauer eingehen. Wir machen noch eine kleine Quizrunde. Die Rede ist natürlich von EA Sports. It's in the game. Und natürlich dem neuesten Team of the Season, was draußen ist. Das habe ich mir hier gerade mal schon zurechtgelegt. Und nachdem wir ja schon die Bundesliga, die Premier League, die Ligue 1 hatten, steht heute La Liga, die Spanther Liga, auf dem Programm. Ich habe die erste Elf plus die Ersatzbank. Wie viele sind da auf Ersatzbank? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 auf der Ersatzbank. Ein paar davon werdet ihr wahrscheinlich gar nicht kennen, also so gar nicht kennen. Mhm. Habe ich vorliegen. Hatten wir eigentlich schon Serie A? Hatten wir noch nicht, ne? Ja, die stehen nee. Dann für nächste Folge an. Gehen wir rein. Wir haben gerade festgestellt in der Vorbereitung, wir haben alle schon mal einmal moderiert und der Einzige, der es nochmal moderieren müsste, wäre Nico, der ist heute nicht da, von daher geht der Zyklus wieder bei mir los. Wir haben eine, was haben wir denn hier, eine, was ist denn für eine Aufstellung, 3-4-3, 3-5-2 Formation, so. Eine 3-5-2 Formation, ich guck mal gerade, sind hier viele dabei, die von ihrer Stammposition abweichen. Ja, nee, okay, das passt schon. Ja, wir haben, wie gesagt, eine 3-4-3 und ich würde sagen, wir starten hinten und natürlich haben wir einen Torwart noch vor der Dreierkette. Give me your best guess.
Also ich finde erstmal vorweg schwierigste Runde jetzt so gefühlt. Klar, in Frankreich kennen wir wahrscheinlich noch weniger Spieler, aber da hat sich's ja ein bisschen selber aufgestellt. Gut, wobei hier wird's wahrscheinlich auch wieder sehr Real Madrid-lastig sein. Man hat noch Barca, vielleicht gibt's noch jemanden aus Girona oder Athletic Bilbao und das war's dann wahrscheinlich auch schon wieder, ne?
Ist nicht so schwierig, Digga. Ernsthaft, okay. Ist nicht so schwierig.
Im Tor steht da Ter Stegen?
Oder nee, der ist, nee, beide tatsächlich nee. Nicht. Tor finde ich noch am schwierigsten.
Unai Simon von Athletic Bilbao. Genau. Geil, ja, genau. Okay. Nice. Das finde ich ein guter Pick.
Unai Simon ist im Tor und tatsächlich ist weder Ter Stegen noch Courtois auch nicht auf der Ersatzbank. Ne? Also
ja, Courtois war ja auch lange verletzt und da waren ja noch Lunin und Kepa auch, die immer irgendwie Spiele gemacht haben.
Aber Ter Stegen hat Golf gespielt letztes Jahr. Naja,
Ter Stegen hätte ich da schon in der Truppe. Wer ist denn auf der Ersatzbank? Ist da noch ein Torwart?
Ist kein Torwart mehr, wenn ich das. Okay. Oder kenne den Kollegen nicht. Nein, hier ist kein weiterer Torwart mit dem
also
Team.
Ist das quasi der Julian Nagelsmann Reverse Nominierung, die sie da gemacht haben.
Anders machen, ja.
Okay, dann Verteidiger, Peter.
Drei Verteidiger, zwei Zentrale, relativ einfach und ein Flügelverteidiger. Hey Jungs, also.
Rüdiger?
Ja, natürlich. Rüdiger dabei. Der andere Innenverteidiger, der ist auch immer dabei.
Alaba.
Nein, der hat ja einen Kreuzer. Warte mal, der andere, der immer dabei ist, ist dabei. Ja, Sergio Ramos.
Ja, natürlich. Ganz
wirklich
klar.
Krass. Okay, ja, Sevilla hat doch keine gute Saison gespielt, oder?
Weiß ja nicht, dass Ramos keine gute Saison gespielt hat.
Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Okay. Rüdiger. Und Ramos, wen gibt's noch in der Verteidigung?
Kannst du das nochmal mit dem Akzent sagen, Ossi-Akzent, Alter?
Was? Rüdiger? Das ist der Lothar Matthäus, Verteidiger. Rüdiger. Das ist der Lothar Matthäus, okay, Verteidiger.
Habt ihr übrigens dieses Video gesehen von Lothar Matthäus, wie er eben per Videonachricht Jamal Musiala mitgeteilt hat?
Oh, Junge, so geil.
Auf die Kulisse, Digga.
Von der alten Nummer 10 zur neuen Nummer 10.
Hoffe, du schießt viele Tore.
Jamal. Ah, ich liebe Lothar.
Ja, normal, Mann.
Es King.
Okay, wir brauchen noch Flügelverteidiger.
Cancelo.
Ja, safe.
Da, direkt Cancelo. Treffer.
Ja.
Joao Cancelo. Mittlerweile anscheinend als linker Verteidiger in Barcelona eingesetzt. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Bei City und München kam er dann über rechts, wenn ich jetzt nicht komplett mich falsch erinnere. Er kam über rechts. aber war ja schon immer so ein bisschen beidfüßig.
Ich habe ehrlich gesagt eine komplette Links-Rechts-Verteidiger-Schwäche. Das ist die größte Schwäche, die ich im Fußball habe. Ich weiß auch nicht wieso, weil ich habe keine Links-Rechts-Schwäche, aber ich kann Links- und Rechtsverteidiger beim Fußball überhaupt nicht unterscheiden. Das ist komplett crazy. Das geht mir schon seit Lisa Razou und Willy Sagnol geht mir das so, dass ich nicht weiß, wer auf welcher Seite da gerannt ist. Keine Ahnung. Ist kompletter
Dachschaden. Sagnol rechts. Sagnol war rechts und Lisa Razou war links.
Ich weiß, es ist komplett, habe ich kompletten Fehler immer da im System. Bei manchen Einzelnen weiß ich das, aber ansonsten bin ich da komplett raus. Aber ich meine, dass ich Cancelo in der Champions League, glaube ich, auch links hab flitzen sehen. Keine Ahnung. Ja. Dann gehen wir ins Mittelfeld oder was, ne? Das war's schon.
Genau.
Verteidigern.
Fünfer Mittelfeld, von denen vier zentral sind und ein Fünfter in meiner Welt auch zentral wäre, aber anscheinend wohl die Saison auf dem linken Flügel gespielt hat.
Okay.
Ist Bellingham als Flügel gelistet oder als Stürmer?
Nee, Bellingham ist als ZOM quasi, als zentrale offensive Mittelfeld. Aber ist natürlich dabei, ja klar.
Ja.
Hat ein Alter, was für eine Karte sehe ich jetzt. Ich wollte mal die Stats hören von der Jude Bellingham Team of the Season Karte.
Boah, ja, der ist bestimmt eine Stat-Machine, ne?
Alter, Tempo 3, 9,1 Millionen Coins auf dem Marktwert, aktueller Transfermarktwert. 93 Tempo, 92 Schießen, 92 Pass, 99 Dribbling, 92 Defensive und 94 Physis. Ja, holla die Waldfee, mein lieber Scholli.
Das ist wie dieser Spieler, den du dir selber gebaut hast.
Genau, selber einstellen kannst, wenn man sich selber nachgebaut hat. Ja.
Ja.
Und nicht überall 99 geben wollte.
Ja. Crazy. Okay, Bellingham, vier Stück fehlen noch.
Fede Valverde.
Jawohl, mit dabei.
Yes, sir. Ja, also Big Shoutouts, den finde ich so krass, Mann, den finde ich so heftig. Und der hat übrigens auch den schönsten Toni Kroos Abschiedspost gemacht. Der hat so geschrieben, ich war kleiner Junge, du warst mein Idol, jetzt habe ich mit dir gespielt, aber ich bin immer noch der kleine Junge, der dich bewundert und so. Müsst ihr euch mal reinziehen auf Insta, ist richtig beautiful. Schön, dass er dabei ist, Killerspieler.
Valverde hast du gesagt?
Valverde, ja. Genau. Valverde, Bellingham.
Dann manchmal Frankie de Jong von Barca?
Nee, nicht dabei. Ich guck mal, ob er vor Bank ist, aber ich meine auch nicht.
Dann mache ich mal Rodrigo?
Nee, auch nicht dabei. Allerdings auf der Bank, als Stürmer aber.
Bleib mal bei Barcelona, würde ich. Achso.
Also ein Real haben wir noch dabei.
Einen defensiven Mittelfeldspieler oder einen offensiven?
Defensiv.
Camavinga?
Jawohl.
Let's go, Alter.
Dabei.
Cool,
ja,
Mann.
Ich hätte ehrlich gesagt auch eher mit Tchouaméni gerechnet, aber kann es sein, dass er irgendwie verletzt war eine Zeit lang oder so? Ist gar nicht dabei, auch nicht auf der Bank. Okay, und dann haben wir noch einen Zentralen, der aber nicht Real und nicht Barca ist, so ein Zentralen noch. Und wie gesagt, ein Kollege, der in meiner Welt zentral ist, aber anscheinend wohl die Saison mehr auf dem linken Flügel gespielt hat.
Nicht Real und nicht Barca. Crazy, Mann.
Also einen Zentralen, der weder Barca noch Real ist und einen, der in meiner Welt zentral ist, aber auf dem linken Flügel anscheinend.
Also von Barca würde ich auf jeden Fall noch Griezmann oder Griezmann würde ich in den Pott werfen.
Ist Griezmann bei Mittelfeld gelistet?
Griezmann ist
wahrscheinlich
im Sturm.
Okay.
Ja, eben, ne? Ja.
Aber von Barca João Félix würde ich noch in den Topf werfen.
Das war der Kollege, der in meiner Welt so eine hängende Spitze oder eine Zehner ist, aber der hat anscheinend...
Der kommt über rechts, glaube ich, viel in letzter Zeit.
Ja, links.
Ja, okay, ich wieder, ja gut.
So, dann haben wir aber auch schon einen von zwei Stürmern noch. Den zweiten Stürmer ist relativ einfach, obwohl der hat doch diese Saison mehr zentral gespielt als außen, aber...
Der will ja nur Fußball spielen.
Ja, wer ist es?
Vini Junior.
Richtig, ist natürlich im Sturm. Und jetzt fehlt uns noch ein Zentraler im Mittelfeld.
Okay,
kein Barca, kein Real. Aber heißt nicht, dass er nicht schon mal bei Barca oder Real gespielt hat.
Okay, warte mal.
Also Sociedad dann, oder?
Mhm.
Wer spielt denn da?
Nicht Real Sociedad.
Boah, euer Sabal finde ich immer krass, aber der hat noch nie da gespielt vorher, glaube ich, oder? Nee. Isco?
Jawohl, Isco.
Isco?
Der ist doch bei Union.
Der ist nämlich, Ja, einmal kurz zum Gemüsekebab da essen am Kotti oder wo, aber der ist mittlerweile bei Real Betis und hat anscheinend so eine gute Saison gespielt.
Ja, der hat echt eine krasse Saison, also ist heftig, also stell dir mal vor, Union hätte den geholt, Alter, der hat wirklich ein krasses Jahr gespielt, ich hab viel von dem immer irgendwie viele Highlights gesehen, auf jeden Fall.
Ja.
Ist Nabil Fekir nicht dabei? Ist er nicht auch immer dabei?
Nabilon ist nicht dabei, nein. Aber haut mal raus, wer hättet, also ihr seht ja noch ein paar Leute auf der Bank, okay. wen hättet ihr
also
denn gesagt?
Ich muss auf jeden Fall noch Nico Williams sagen, Athletic Bilbao, finde ich richtig brutal. Mhm. Wen gibt's denn noch? Bei Barca, von Barca ist bestimmt, Lewandowski wird bestimmt auch auf der Bank sitzen, ne?
Und noch zwei weitere, auch
okay,
eigentlich
dann wahrscheinlich Gündogan sogar.
Mhm. Ich mag ja gerne bei Barca wegen Rückennamen Petri.
Nee, ist nicht dabei.
Gavi. Mhm.
Nee, Verteidiger.
Araujo.
Ja, Araujo oder Araujo?
Araujo.
Der eine sagt so, die anderen sagen so.
Ich weiß nicht.
Das ist die Barca-Fraktion. Rodrigo hatten wir schon drin. Nico Williams ist mit
dann
dabei.
Dann brauchen wir noch Atletico, ne?
Ja, hier ist gar nicht viel Atletico, Digga.
Nix mehr Atletico, nur Griezmann.
Kein Atletico ansonsten.
Okay.
Ja, und dann, ja okay, von Real haben wir noch einen, der eigentlich auch relativ offensichtlich ist, auch Verteidiger. Wo man nicht genau weiß, wo Pimpf nicht genau weiß, ob links oder rechts. Aber
Carvajal.
Ja, hat schon eine sehr, sehr stabile Saison gespielt. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, was Cancelo abgerissen hat, aber Carvajal nicht in der ersten Elf ist schon crazy.
Ich finde, Carvajal ist von Jahr zu Jahr irgendwie krasser geworden gefühlt. Ich fand den früher gar nicht so gut. Der ist da immer so ein bisschen mitgeschwommen und plötzlich ist der einer der heftigsten Außenverteidiger, der rumflitzt. Finde ich richtig krass. Also mentalitätsmäßig und so, der fällt irgendwie immer auf, der ist überall dabei, so finde ich schon heftig.
Ja, dann haben wir noch, ich glaube auf die anderen werdet ihr nicht mehr kommen, habe ich ehrlich gesagt auch nicht besonders auf dem Schirm. Dann haben wir noch linkes Mittelfeld von Girona FC, Savio, dann haben wir noch ebenfalls von Girona Alex Garcia und Miguel, ein linker Verteidiger, habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Ist vielleicht sogar noch Mikel Merino dabei?
Nee, der ist nicht dabei. Dann haben wir noch Alex Garcia, hatte ich gerade schon, ne, von Girona. Dann haben wir, wie gesagt, von wie heißt denn hier Nico Williams, nicht Athletic, Athletic Bilbao, so, Entschuldigung, Athletic Bilbao, haben wir noch Dani Vivian, Innenverteidiger, haben einen ukrainischen Kollegen namens Dovbik von auch Girona. Oh, die haben anscheinend ordentlich gewirbelt die Saison. Und zu guter Letzt von Real Sociedad. Ja, und zu guter Letzt von Real Sociedad, Traoré, rechter Verteidiger. Vorname ist mir nicht bekannt. Gut, das war das Team of the Season für die La Liga. Wir freuen uns schon auf die letzte große Liga, die italienische. Die haben wir in der nächsten Folge drin. Und somit nähern wir uns nicht nur dem Anstoß im heutigen Euroleague-Finale, sondern auch so ein bisschen dem Ende der Folge. Pimpf, Peter, haben wir noch irgendwas vergessen, worüber wir unbedingt sprechen wollten?
Wir können noch mal schnell Durchlauf machen bei den kommenden Partien, die jetzt anstehen. Dann sorgen wir dafür, dass die Folge morgen am Donnerstag rauskommt. Das heißt, da ist dann auf jeden Fall eine Relegation drin und DFB-Pokal.
Ja, ich meine, ne, wir hätten jetzt auch noch mal anreißen können, hier Europapokalplätze in Deutschland, Heidenheim, bla und so ein Kram oder Abstieg, ne? Aber ich glaube, das ist ja jetzt dann auch, wenn wir über Relegation sprechen, ne, oder jeder hat es mitbekommen, Bochum spielt Relegation, finde ich auch super wild. Die hätten einen Punkt holen müssen in den letzten zwei Spielen und dann lassen die sich von Werder Bremen abschießen. Was auch wirklich, weil ich auch vogelwild finde. Ich würde auch sagen, lass nochmal kurz zwei, drei Prognosen abgeben und dann nächste Woche uns selber wieder anhören, wie dumm wir denn eigentlich sind.
Ja, ich mach gleich auch, aber ich liege sowieso immer daneben, von daher. Fangt ihr ruhig mal an.
Lass mal mit Relegation loslegen. Also wir haben jetzt diese Woche, morgen, glaube ich, Donnerstag, erstes Spiel Bochum gegen Düsseldorf, Montag Rückspiel. Wer macht's?
Ist die in den europäischen Wettbewerben ausgehebelte Auswärtstorregel, gibt es die in der Relegation noch oder gibt es die nicht?
Die gibt es auch nicht. Also die ist auch
die
ausgehebelt.
Gibt's nicht mehr, erzählt nicht, ja.
Schwierig, ne?
Ich finde, also für mich ganz klar, Fortuna Düsseldorf wird das dieses Jahr machen.
So ganz klar. Also Statistiken sind ganz klar für Bundesligisten, ne? Ich glaube, von letzten 15 irgendwie 12 Mal oder sowas.
Genau das.
Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass es diesmal so sein wird.
Ja. Bochum, also da brennt es gerade, jetzt noch Riemann, Theater und so. Düsseldorf richtig am Runnen. Zolis, Digga, der wird da schön. Anna Kastropper wird er den zwei Dinger reinmachen. Also ja, ich bin ganz klar bei Fortuna.
Das Ding ist, dem Kollege haben wir auf Schalke schon den Zahn gezogen in zwei Spiele, ne? Von daher, aber ich sehe den nicht so deutlich wie Pimpf, aber ich würde dann auch eher.
Also ich sehe die Spiele auch nicht deutlich, ne? Das ist, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich bin auf jeden Fall bei Fortuna.
Ja, ich würde auch dahin tendieren und hätte ich auch nächste Saison zusätzlich zu zwei krassen Spielen gegen Köln mehr, hätte ich obendrein auch noch ein Derby in der zweiten Liga. Ne? Von daher, aber Fortuna Düsseldorf aus meiner Sicht nichts in der ersten Liga zu suchen hat, aber ist okay. Dann geht halt Bochum zu uns runter und dann wird das mal wieder die beste zweite Bundesliga aller Zeiten.
Ah ja, dann apropos, am Freitag spielt dann Jahn Regensburg um den Aufstieg gegen Wien Wiesbaden, die letztes Jahr in Relegation aufgestiegen waren. Regensburg an der richtig gute Hinrunde gespielt. In der Rückrunde haben sie ein bisschen verspielt. Haben jetzt zumindest
das die ist Chance, so eine richtige Nonsens-Relegation. Also, ne, da hätte es auch so geile Relegationen geben können mit Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden und so richtig was für die Krawalltouristen. Und jetzt kommen die da mit sowas. Letztes Jahr in der Relegation ist der Stern von Benedikt Hollerbach für mich aufgegangen. Da hat er für Wiesbaden, hat er doch da irgendwie Bielefeld abgeschossen oder das so. Das ist
entschieden,
das
ja, gutes Spiel. Ja.
Ja.
Der hat doch jetzt auch am letzten Spieltag für Union so ein krankes Ding reingeschweißt, ne?
Ja, ja, genau. 1-0.
Ah, ja. Das ja. ist der ja. Mann für das letzte Spiel der Saison anscheinend.
Mhm. Scheinbar, ja. Kann ich ganz schwer einschätzen.
Ich wünsche mir einen Sieg von Regensburg, also dass sie den Aufstieg schaffen.
Hätte ich auch eher mehr Bock drauf auf. Also ist beides für mich Nonsens-Gegner in der zweiten Liga, wobei ich feiere gar nicht mehr dahin, aber. Würde ich mir eher Regensburg wünschen als Wiesbaden.
Das sagt er ja einfach so, Pillow, ne?
Ja,
wir können uns das halt nur
an eurer denken, Stelle. Ja. An eurer Stelle würde ich mir.
Mir ist scheißegal. Also ich habe mit beiden nicht viel am Hut, ob da jetzt wen Wiesbaden oder Jan Regensburg. Nicht zu despektierlich gemeint, aber
ja.
Ist mir total egal. Ich weiß nicht, wie, also bei Relegation erste, zweite Liga geht die Statistik ganz klar in Richtung erste Liga.
Da ist sie tatsächlich nicht, andersrum. Also ja? Ich glaube, zweite, dritte Liga ist tatsächlich eher so, dass eher der Drittligist gewinnt.
Ja, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Döner-Teller drauf tippen, dass Jan Regensburg den Schwung mitnimmt. Aber werden wir sehen. Also schwer für mich einzuschätzen. Und Endergebnis ist mir auch total egal. Versace mit Scharf und Dingens. Annalena Baerbock hat gestern oder vorgestern gesagt, wir sind alles mit Scharf. Ich so, okay, jetzt kannst du mal zu deinen PR-Leuten gehen oder deine Presseabteilung mit denen nochmal kurz Rücksprache halten. Aber andere Thema. Noch im Zettel. Ja gut, ja. Euroleague-Finale heute, das wird ja dann, wenn die Folge rauskommt, schon entschieden sein, aber da haben wir uns ja in der Vergangenheit schon mal darauf festgelegt, Leverkusen. Ich glaube, Champions-League-Finale, also widerspricht mir da einer, dass Real Madrid die Champions-League gewinnt?
Nee. Ja, einfach gehe ich einfach mal mit Borussia Dortmund, Digga. Mach ich doch einfach mal. Gehe ich doch einfach mal rein. Ist mir letztendlich auch, also habe ich, natürlich glaube ich da nicht dran und habe ich auch keine Aktien im Spiel, aber einfach mal so, damit wir hier mal eine Stimme dagegen haben, würde ich mal sagen, dass Emre Can am Ende diesen Henkelpott in die Luft hebt, Junge, wie geil wär's. Ich gehe mit Dortmund einfach mal so für den Vibe.
Der wird selbst dabei noch einen Stellungsfehler machen, der Kollege. Ja?
Hast du gesehen, wie Florian Würz das nicht geschafft hat, die Meisterschale hochzuheben? Junge, ist auch wieder ein Traum. Kartoffeln auf die Eins, Digga.
Der Bruder tut das nur so, Alter. Der macht da noch Dingens. Der ist doch in Wirklichkeit hochintelligent und dann ist alles geplant. Der kann doch nicht so eine Hohlbirne sein, Alter.
Ja.
Glaube ich nicht.
Ja.
Gut.
Ja, das war's dann eigentlich, haben wir, ne? Oder? Also ja, wir haben jetzt noch Olympiakos gegen Fiorentina in der Conference League, aber das wird wahrscheinlich...
Wusste ich gar nicht.
Das ist dann das internationale Regensburg gegen Wien Wiesbaden. Ich ziehe mir das trotzdem alles rein so, ne?
Also, Conference Cup ist wirklich so richtiger, also wenn man böse wäre, wenn man sagen so NPC-Turnier, aber da hast du echt Teams, da weißt du bei der Hälfte nicht, in welchem Land die sind.
Ey, Bruder, nächstes Jahr wird da Heidenheim spielen und die Leute, die irgendwie aus Bosnien kommen, werden auf den Zettel gucken und sagen, was, Heidenheim, wo fahren wir denn dieses Jahr hin? Ist ein geiler Trip, Junge, schön auf der Ostalb. Passiert immer was Cooles. Also für mich auch als Groundhopper sind auch so Conference-League-Spiele dann auch immer einfach geil, weil da irgendwelche verrückten Konstellationen zustande kommen, wo sich dann natürlich der normale Fußballfan immer an den Kopf packt und sagt, was guckst du dir für eine Scheiße an? Ich bin Fan davon tatsächlich, aber ja.
Wer Piräus gegen Fiorentina?
Genau.
Gegen Florenz,
ja. Ja, dann mache ich
das. Fiorentina war letztes Jahr schon im Finale und das Interessante daran ist, dass das Finale in Athen ist, im neuen Stadion von Panathinaikos, die natürlich auch mit Piräus, also ne, da ist auch eher, sage ich mal, ein bisschen Straßengewaltpotenzial vorprogrammiert.
Ja, dann drücke ich die Daumen für Piräus. Ich werde wohl ab nächsten Monat hier und da mal vereinzelte Wochen in Griechenland residieren. Von daher drücke ich da mal Piräus die Daumen. Aber ist mir genauso wurstegal, wie du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen dann Wien Wiesbaden gegen Regensburg auf internationaler Ebene. Ein sehr schöner Vergleich.
Ja.
Gut, Männers.
Haben wir es, ne?
Bleibt uns nur noch übrig, eine Sprachnachricht von Nico zu moderieren, ne?
Ah, absolut. Gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Natürlich.
Ja, Werder Bremen, okay. Das ist jetzt das Wien Wiesbaden von der Bundesliga.
Auch da gab es Abschiede emotional am letzten Spieltag, ne?
Ja. Können wir ja, also recht, können wir nicht hier die Runde zumachen irgendwie und jeder hat irgendwie mal kurz ein Saisonfazit von seinem Verein gezogen, ohne dass wir Nico reinziehen. Von daher, Herr Beckspin, wo auch immer Sie gerade auf diesem Planeten residieren, the stage is yours.
Moin Leute und entschuldigt, ihr wisst, Termine. Das ist leider der Grund, warum ich es auch dieses Mal nicht geschafft habe, hier zur Aufnahme von Wichtiges auf dem Platz dabei zu sein. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich gelobe Besserung für die nächste Saison. Die Jungs haben gesagt, ich soll mal ein kleines bisschen Fazit ziehen. Was Werder Bremen angeht, das ist der Beitrag, den ich diese Woche hier leisten kann. Und den kann ich eigentlich relativ schnell und kompakt machen an jeden von euch da draußen, der Werder Bremen als Absteiger getippt hat. Und ich selber habe Werder Bremen die ganze Zeit im Keller gesehen. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es am Ende ein 9. Tabellenplatz geworden ist. Und wenn mir vor der Saison jemand irgendwas vom 9. Tabellenplatz erzählt hätte und dass es am Ende, ich glaube, 2 Tore waren, die von Europa nur uns entfernt haben. Das ist sehr, sehr tragisch. Wahrscheinlich ist es gut, so wie es sein soll. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr glücklich über das, was da passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass sie die Truppe ganz gut zusammenstellen werden und irgendwie Werder Bremen hoffentlich nächstes Jahr auch eine ordentliche Rolle in der Liga spielen kann. Und wir haben ein kleines Duell mit St. Pauli, auf das ich mich besonders freue. Aber darüber sprechen wir noch. Jetzt erstmal weitermachen hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gut. Moderieren wir nochmal ab, oder?
Weiß ich nicht, habe ich mich auch gerade gefragt.
Ja, machen wir noch. lass das ruhig drauf, ist authentisch.
Ist schön, ja.
Gut, da moderieren wir jetzt ab. So, wir tun jetzt so, als wenn jetzt gerade Nikos Sprachnachricht zu Ende wäre. Und damit zurück ins Funkhaus. Danke, lieber Nico, Beckspin, wo auch immer du gerade auf diesem Planeten verweilen magst. Möge Gott mit dir sein und die Macht vor allem auch. So, wir kommen zum Ende. Zum Ende der Saison, aber noch nicht zum Ende der Staffel von Wichtig ist auf dem Platz. Wir werden noch nachliefern. Fragt uns noch nicht, in welcher Schlachtzahl und in welchen Ausmaßen und in welchen Formatkategorien, Rubriken. Aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal melden, spätestens wenn die EM vor der Tür steht. Wir sind selber noch nicht ganz grün. Haltet uns die Treue, drückt uns die Daumen, haltet alle im Hinterkopf. Borussia Dortmund darf niemals, unter keinen Umständen, in gar keinem Fall die Champions League gewinnen. Bleibt uns treu. Wir sehen uns. Peace.